Guten Morgen miteinander. Genau. Also, da wären wir in der neuen Jahreslosung. 1. Thessalonicher 5, 21. Prüft alles und behaltet das Gute. Kurz und bündig. Wenn ich an so einen Text angehe oder eine Predigt vorbereite, dann wünsche ich mir oder erbitte ich von Gott ein Mindmap, dass er mir irgendeinen Raster gibt oder einen roten Faden. Manchmal geht es ein bisschen schneller, manchmal geht es ein bisschen langsamer. Aber es ist nie alles aufs Mal. Gedanken komme ich ja über, Puzzleteile ja, aber das Ganze ist einmal immer nicht so einfach, das Ganze daraus zu bilden. Jetzt so das mal am Donnerstagabend, wo ich noch an der Predigt war oder zumindest im Vorbereiten, war die Familie von unserer Tochter, von der Florina, bei uns gewesen, zum Nachtessen. Und dann erwähne ich so beiläufig, dass ich noch ein PC-Problem habe mit dem Betriebssystem. Ich kann das Update nicht machen. Und der Schwiegersohn, der Tom, Computerfachmann ist, hat gesagt, kein Problem, ich kann nicht das neue Betriebssystem installieren. Gesagt, getan, aber kein Erfolg. Meine gewohnten Oberflächen sind weg gewesen und Programm neu. Und wir haben dann durch das einige Stunden ins Sand gesetzt und meine Nerven sind blank gelegen. Ich habe dann meinen Frust bei der Heidi abgelassen und es hat ziemlich dicke Luft gegeben bei uns. Und ich habe dann nach einem Zeitchen müssen sagen, so, jetzt stopp, das bringt uns nicht weiter. Jetzt hocken wir an, wir beten miteinander, das ist viel gescheiter als da hätte und wette und wenn und aber. Wir haben dann unsere Anschuldigungen bereinigt und vergeben und betet. Nachher hocke ich nochmal am PC und denke, wenigstens den Einstieg, den kannst du mal formulieren. Da weisst du, um was es geht. Und dann plötzlich kommen mir der Gedanke nach dem Foto. Und dann habe ich gedacht, genau.
Ich kann dir nicht zuschauen.
Entschuldigung. Ich hoffe, ihr könnt mir zuhören. Also, dann komme ich den Gedanken über. Dann denke ich, das ist es genau. Das Foto zeigt das Timeout von einem Unihockeyspiel. Aber was hat das Timeout von einem Unihockeyspiel mit der Jahreslosung zu tun? Wir kommen dann noch drauf. Der Paulus und Silas sind auf der zweiten Missionsreise unterwegs. Das war 49 bis 52 nach Christus. Das waren dort die 3 Jahre. Dann sind sie unter anderem da nach Thessalonica. In Thessalonica sind Juden und Griechen haben dort miteinander gelebt. Und die Christen in Thessalonica sind Juden und Griechen. Sie sind aber von Anfang an verfolgt worden. Und zwar, weil sie das, was der Paulus und der Silas ihnen gesagt haben, glaubt haben. Sie haben geglaubt, Jesus ist der König. Haben sich also verhalten, dass sie gesagt haben, Jesus ist der König. Und somit hat man können meinen, dass sie den römischen Kaiser ablehnen. Aber das war der Grund, wieso sie verfolgt worden sind. Und darum haben der Paulus und der Silas dann mal fluchtartig Thessalonich müssen verlassen. Der Paulus hat es aber nicht können lassen und hat dann bereits 2 Jahre später, da von Korinth aus, den ersten Thessalonicher Brief geschrieben an die neue Gemeinde. Also kurz nach der Gemeindegründung, 1 Jahr später, schreibt der Paulus schon einen Brief an sie. Der Paulus lobt die junge Gemeinde, die wegen ihrem vorbildlichen Glauben trotz Verfolgung dass man von dieser Gemeinde redet. Es heisst dort, und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Das liest sich eigentlich so einfach, müsst uns aber mal überlegen, Mazedonien ist da oben und Achaia ist da unten. Also es heisst, innerhalb von einem Jahr hat die junge Gemeinde, hat man von der jungen Gemeinde Thessalonich in diesem Bereich gewusst, dass sie glauben und was sie glauben. Und ich das gelesen habe, muss ich sagen, uiuiui, da ist etwas gegangen. Heute würde man das ja Erweckung nennen. Aber jetzt können wir uns fragen, warum redet man auf so einer Fläche, die zweimal so gross ist wie die Schweiz, von den Thessalonicher innerhalb von einem Jahr? Und ich denke, es ist, weil ihren Glaube sichtbar und spürbar war. Sie haben mit Herzblut ihre Beziehung zu Gott gelebt. Und wie ist das möglich? Stellen wir uns vor, sie haben keine Bibel gehabt, sie haben kein Handy gehabt, kein Podcast, keine Bibliothek. Das Einzige, was sie hatten, sind Schriftrollen in der Synagoge. Und auch die sind ja nicht, das ist ja nicht das ganze komplette Alte Testament. Sie haben die Bibel nicht gehabt, so wie wir sie heute haben. Das Einzige, was sie eben hatten, sind die Schriftrollen in der Synagoge und der Glaubenskurs von Paulus und Silas. Und das, was wir vielleicht heute unterschätzen, Kraft und das Wirken vom Heiligen Geist. Jetzt können wir uns mal fragen, wie lange hat die Gemeinde bestanden? Und warum ist sie das Vorbild für andere Christen? Dass der Paulus so etwas schreiben kann, dass sie ein Vorbild sind für ein Gebiet, das zweimal so gross ist wie die Schweiz. Da können wir uns auch fragen, warum bewundern wir heute Gemeinde XY? Was erstaunlich ist, dass Thessalonicher kein Einzelfall gewesen sind. Der Paulus charakterisiert die Gemeinde in Rom nämlich genau gleich, obwohl der Paulus nie zu dem Zeitpunkt zu Rom war. Im Brief an die Römer, wo 57 nach Christus geschrieben worden ist, also auch kurz nach dieser Zeit, der Paulus hat den Römerbrief auch da von Korinthus geschrieben, schreibt er: Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Nicht irgendwo, nicht einfach nur zu Rom oder in der Umgebung von Rom, sondern es heisst da in aller Welt. Und ich denke nicht, dass da der Paulus übertrieben hat. Erstaunlich und unfassbar, was für eine Ausbreitung und was für eine Kraft das Evangelium gehabt hat bei den ersten Christen. Und trotzdem, der Paulus schreibt der Thessalonicher eine Ermutigung und aber auch eine Ermahnung. Also der Paulus stärkt und ermutigt den Thessalonicher. Und wie macht er das? Indem dass er sie ermahnt. Also knapp ein Jahr später, nachdem der Paulus und Silas die Gemeinde gegründet haben, auf einer Fläche, doppelt so gross wie die Schweiz, kennt man ihren Glauben. Und warum macht jetzt der Paulus so ein Timeout? Der Paulus will den Fokus der Thessalonicher schärfen, dass sie nämlich das Spiel, wo sie dran sind, zu gewinnen, dass sie das auch wirklich gewinnen können. Ein Spiel ist noch nicht fertig. Darum analysiert der Trainer auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben, wie sie spielen sollen. Der Trainer analysiert Stärken und Schwächen vom Gegner. Und er reagiert auch entsprechend darauf, weil letztendlich wollen sie ja Spiel gewinnen. Und genau das macht der Paulus im Brief an Thessalonicher auch. Er will, dass Thessalonicher auf dem Weg bleiben und nicht aufgehen. Und jetzt kommt das Größte für mich, wenn ich gestaunt habe. Der Paulus fasst am Schluss vom 1. Thessalonicher 16 Punkte zusammen, wie er Thessalonicher ermahnt und ermutigt. Und das mute ich jetzt euch auch zu. Im Vers 11 heisst es, einander stärken und Mut machen. Respektiert die Leiter. Danket den Leiter in ehrlicher Liebe. Bewahrt den Frieden untereinander. Redet den Faulen ins Gewissen. Der Faulen ins Gewissen ist damit gemeint, es hat Thessalonicher gehabt, wo das, was Paulus und Silas gesagt haben, so für sich wahrgenommen haben, dass sie gesagt haben, ja, Jesus kommt ja wieder. Also für was wollte ich arbeiten? Er kommt ja vielleicht morgen oder übermorgen. Also ich muss ja gar nicht mehr arbeiten. Und darum, also faul ist unter anderem auf das bezogen. Dann ermutigen die Ängstlichen, sind barmherzig gegenüber den Schwachen, sind geduldig mit allen, widerstehen dem Wunsch nach Vergeltung, sind jederzeit fröhlich, beten ohne nachzulassen, sind immer dankbar, unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet keine Propheten und jetzt prüft alles, behalte das Gute, meidet das Böse. Ich finde, das ist nur eine starke Liste für eine Gemeinde, die nach einem Jahr blüht und ein Vorbild ist für andere Gemeinden, dass die Tränen eine solche Liste seinen Gläubigen, seinen motivierten Gläubigen zumutet. Aber was das Ermutigendste ist im Ganzen, dass der Paulus sagt, ich lasse euch nicht allein mit dieser Liste. Ups, Entschuldigung. Er endet mit dem Vers 23, der heißt, aber das ist wie so zusammenfassend, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Also der Friede von Gott ermöglicht das. Ermöglicht das Befolgen oder dass die Checkliste, die Paulus gegeben hat, in seinem Timeout, dass das bei den Thessalonicher Frucht bringt. Also die Unterstützung, Leitung und ganzheitliche Begleitung vom Wesen und von Gott garantiert eine nachhaltige Umsetzung bei diesen noch jungen Christen in Thessalonich. Und das, denke ich, können wir auch für uns übernehmen. Würden die Thessalonicher oder auch wir die Aufzählung von Paulus nur mit dem Appellohr hören, dann wäre das wirklich eine glatte Überforderung. Aber der Paulus motiviert in diesen 23 Vers oder in dem Vers 23, dass wir ja über allem einen Trainer haben, der gut für uns schaut. Und so werden wir das Spiel auch gewinnen. Das Jahreslos ist eben in dieser Aufzählung integriert, prüft alles und das Gute behaltet. Das ist ein Teil dieser To-Do-Liste. Und jetzt die grosse Frage, was bedeutet das Jahreslos für uns? Wie gehen wir damit um? Ich probiere, ein paar Antworten darauf zu geben. Viele von uns kennen das Sprichwort, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das heisst, dass das, was vordergründig ist, auch eine Fälschung sein könnte. Ein Jahreslos betont, wie wichtig dass es ist, gute Entscheidungen zu treffen. Nur, das Problem ist, das Prüfen, das ist so eine Sache. Der Paulus erwartet von den Gläubigen, also auch von dir und von mir, eine nachhaltige Prüffähigkeit. Offensichtlich sind wir auch dazu fähig, das Gute und das Böse zu unterscheiden. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich denke, darum schreibt der Paulus die Aufforderung auch in der Mehrzahl. Nicht immer kann ich für mich alleine prüfen, ob etwas wahr ist oder nicht. Manchmal brauche ich andere Menschen, die mir dabei helfen, etwas richtig zu beurteilen. Manchmal ist die Hilfe von anderen Gläubigen wichtig, um eine gute Entscheidung zu treffen. Entscheidungen, die den Wertmaßstab von Gott entsprechen. Und was der Paulus formuliert und auch voraussetzt, ist, dass wir die Fähigkeit haben, zu prüfen. Ich will die Fähigkeiten mal von zwei Seiten her anschauen. Einerseits von einer körperlich-menschlichen und andererseits von einer geistlichen, göttlichen Seite. Die menschliche Seite der Prüffähigkeit lernen wir beim Paulus. Ups, Entschuldigung, das ist eine falsche Stelle da oben. Das ist Römer 12, 2. Dort heißt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen, prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also wir schärfen unsere geistliche Urteilsfähigkeit, wenn wir die Maßstäbe der Gesellschaft hinterfragen, sowohl die Denkweise der Mehrheit wie auch die der Minderheit. Beide können falsch liegen. Die Mehrheit kann falsch liegen, aber auch die Minderheit kann falsch liegen. Darum ermahnt Paulus, lasst euch erneuern, damit ihr lernt, gerecht und wahr zu prüfen. Und so kann ich auch erkennen, wie es Paulus sagt, was Gott gefällt, was die göttliche Perspektive ist. Die göttliche Perspektive ist das, was mich letztendlich Gott näher bringt. Denn Gott ist ja die Quelle von allem Guten. Er ist das Gute selber. Ich muss lernen, auf eine neue Art zu denken, so wie es der Paulus da sagt, dass das möglich ist. Dann kann ich erkennen, was aus göttlicher Sicht gut ist. Und wie ist das möglich? Die zentrale Erneuerung von meinem Denken ist dort, wo ich Gott an erster Stelle stelle. Jesus hat das Reich von Gott erklärt und hat das bekannt gemacht. Er hat das Wesen von Gott erklärt, wie Gott über den Mensch denkt. Im Gegensatz dazu fragt Jesus auch, wie Gott über den Mensch denkt. Also die zwei Seiten, wie denkt Gott über den Mensch und wie denkt der Mensch über Gott. Die Bibel lehrt uns, dass irgendetwas immer auf meinem Lebensthron steht oder bei mir an erster Stelle ist. Irgendetwas in meinem Herz ist immer an erster Stelle. Ob ich das wahr will oder nicht, die Frage ist nur was. Und die Bibel sagt uns, wenn Gott unser Versorger ist, unser König, dann ordnet sich unser Leben. Dann kommen meine und deine Lebensbereiche in eine göttliche Ordnung. Das heisst, die Erneuerung von meinem Denken fängt mit der Entscheidung an, ich setze Gott an die erste Stelle von meinem Leben. Jesus sagt, fokussiert euch, richtet euren Blick auf das Reich von Gott und der Rest kommt dann dazu. Wie wäre es, wenn wir am Start von dem neuen Jahr würden sagen, jawohl, ich gehe das Wagnis ein. Ich sage, Gott, ich will mich auf dich fokussieren und alles dem unterordnen. Dass ich dabei bei so einem Entscheid oft versage, ist auch Realität. Doch das Ziel ist klar und die Zusage von Gott gilt, seine Güte und seine Barmherzigkeit, die folgen uns ein Leben lang. Ich will probieren, das Verändern oder das Denken neu ausrichten, anhand von einem Diagramm ein bisschen zu erklären. Und zwar, so sind wir geschaffen, mit Leib, Seele und Geist. Das ist der normale Mensch. Und von Gott her gesehen, sollen wir als Geschöpf ein Tempel vom Heiligen Geist sein. So hat uns Gott geschaffen. Wenn ich mich für Jesus entscheide, dann werde ich neu geboren, so nennt es die Bibel. Dann kommt Gott in mein Leben hinein, ich nehme ihn in mich auf. Und wenn ich den Tempel aufmache, den Tempel von Gott aufmachen und Gott in mein Leben einlassen, dann werde ich sein Kind. Und so bin ich auch mit seinem Geist verbunden und er mit mir. So erfüllt mich der Geist von Gott und fängt an, meine Seele, mit meiner Seele Kontakt aufzunehmen und kommunizieren miteinander. Also es gibt, was soll ich sagen, ganzheitliche Berührungspunkte. Der Geist von Gott belebt meine Seele Schritt für Schritt. Und der Wachstumsprozess, der dauert das Leben lang. Und so, wenn der Heilige Geist, wenn Gott mich berührt, dann hat das Konsequenzen. Und zwar, dass meine Seele auch, dass mein Geist auch in meine Seele und in meinen Körper spielt. Meine Seele und meine Gefühle und mein Verstand orientieren sich am Heiligen Geist und werden durch ihn berührt, sagen wir es so. Ich orientiere mich nicht mehr am Sichtbaren, an dem, was mein Körper, mein Leib wahrnimmt, am Sichtbaren, am Vergänglichen, am Menschlichen, sondern ich richte mich nach innen aus. Ich orientiere mich, respektive die Seele orientiert sich nach dem geistlichen, unsichtbaren, ewigen, göttlichen. Und je mehr ich mich auf das fokussiere, desto mehr fängt meine Seele an, sich aufs geistliche, göttliche zu orientieren. Also der Bereich da außen fängt an, nicht mehr mit dem Körper verbunden zu sein, sondern mit dem Geist verbunden zu sein. Desto mehr löst sich meine Seele vom Körper und richtet sich dem Göttlichen zu. Desto mehr kann ich geistlich wachsen, werde ich geistlich mündig und geistlich erwachsen. Genau. Also das ist der geistliche Wachstumsprozess, dass die Teile immer kleiner werden, wo meine Seele vom Körper bestimmt wird und dass die Bereiche von meiner Seele, die vom Geist bestimmt werden, dass die zunehmen und grösser werden. Das ist ein Prozess, der das Leben lang dauert. Und wenn mein Körper stirbt, das wäre jetzt der Fall da, dann hat ja meine Seele keinen Kontakt mehr mit dem Körper, weil es den nicht mehr gibt. Sondern meine Seele haftet am Geistlichen an, also an meinem Geist an. Das ist ein Prozess, wo wir herausgefordert sind, da drin uns zu bewegen. Wir bestimmen das Tempo und wir bestimmen auch wir bestimmen da den Prozess und den. Also, der Paulus nimmt auf das Bezug und sagt, das ist ein lebenslanger Prozess. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, also Spiel gewonnen zu haben. Eines aber tue ich, lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Also das würde heissen, jetzt von diesem Kreis von vorher, ich richte mich nicht mehr, oder ich... Ich halte mich nicht mehr in diesem Bereich auf, sondern ich halte mich in diesem Bereich auf. Also, was hinter mir liegt, lasse ich bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Prüft alles, das heisst auch, dass auch einiges in dieser Prüfung durchfallen kann. Das heisst, ich muss lernen, können Nein zu sagen. Und das kann sogar sein, dass ich zwischen guten Sachen entscheiden muss. Es gibt auch einen Spruch, der heisst, das Bessere ist der Find vom Guten. Und weil nicht alles gut ist, müssen wir auch lernen, Nein zu sagen. Gott will, dass wir lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Wir sollen lernen, nicht alles zu glauben, was andere Menschen meinen. Wir sollen auch nicht glauben, was ich über mich meinen oder über mich sagen? Oder was wir über uns sagen? Klammern auf, ich denke da gerade an unsere aktuelle Gemeindesituation. Wir sollen lernen, wohlhabend zu prüfen, nicht das Kind mit dem Bad auszuschütten. Wir sollen lernen, unser Denken so auf die Prüffähigkeit hin zu erneuern. Und wenn ich aus eigener Kraft urteile, was gut und was böse ist, dann bewege ich mich auf dünnem Eis. Und dass wir nicht im Eis einbrechen, da bietet der Paulus auch übrigens zu den Thessalonicher. Er sagt, Gott möge ihres Denken und ihres Willen lenken auf die Liebe zu Gott und auf die standhafte Treue zu Jesus. Die geistliche Seite dieser Prüffähigkeit lernen wir bei Gott. Gott hat mich als sein Gegenüber geschaffen, dass ich in Gemeinschaft mit ihm leben kann. Tönt gut. Nur, wie wird das in meinem Alltag praktisch? Wir leben in dieser Beziehung im Alltag zu Gott durch sein Wort, durch die Bibel und durch das Hören auf sein Wort und auf seinen Geist. Warum auf Gottes Geist hören? Weil Gott uns geschaffen hat als Tempel vom Heiligen Geist. Unser Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist, so formuliert es der Paulus den Korinther gegenüber. Und Johannes beschreibt in seinem Brief, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, dass er in uns lebt, damit der Geist uns lehrt und in die Wahrheit führt. Der Paulus beschreibt an Titus, dass der Heilige Geist uns erneuert, weil Gott das so hat wollen. Es heisst dort, dass Gott den Heiligen Geist reichlich über uns und in uns ausgossen hat durch Jesus Christus. Und Jesus selber prophezeit ja vom Heiligen Geist, dass es eine Kraft ist, die auf uns kommt, um sein Werk den Menschen bekannt zu machen. Und Jesus beschreibt den Heiligen Geist als sein Stellvertreter, als sein Ratgeber, der Tröster, als Beistand, als Geist von der Wahrheit, als Geist von der Freiheit. Und der Paulus beschreibt ihn weiter als Geist von der Weisheit, von der Offenbarung, als mächtige Kraft, die in uns Gläubigen wirkt, als Kraft, die unsere Hoffnung auf die ewige, herrliche Gemeinschaft mit ihm immer mehr wachsen lässt. Und der Paulus ermutigt auch, dass wir in der Kraft vom Heiligen Geist beten sollen. Alles eindrückliche Argument, warum ich im Alltag mich von Gottes Geist leiten lassen soll. Und warum Gottes Wort, warum die Bibel? Auch da sagt der Paulus, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg zurück und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also die beste Art zu prüfen ist, das Wesen von Gott und die Bibel zu kennen. So kann ich mir eine Meinung bilden zu gesellschaftlichen Denkweisen, zu gesellschaftlichen Verhaltensweisen und auch zu verschiedenen oder zu den verschiedensten Ideologien. So kann ich auch prüfen, wo ich in Gefahr stehe, religiös und gesetzlich zu werden. Religiös und gesetzlich zu werden, dort, wo ich meinen Glauben nur auf die menschliche Ebene lege. Dort, wo ich nur mich auf meine Gedanken, meine Gefühle und meinen Verstand verlasse. Der Paulus unterstreicht, dass Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unsere geheimsten Wünsche und Gedanken zeigt. In der Bibel lernen wir Gott kennen. Und im Alten Testament gibt es rund 36 Namen. Oder 36 Namen von Gott. Oder auch 36 Eigenschaften von Gott. Beim Lesen der Bibel lernen wir das Wesen von Gott kennen. Und desto mehr ich das Wesen von Gott kennenlerne, desto mehr erkenne ich ihn auch. Und die Erkenntnis hat Einfluss auf mein Denken und auf mein und dein Willen. Desto grösser wird auch meine Ehrfurcht vor Gott, je mehr dass ich ihn kennenlerne. Gottes Wort, die Bibel, beleuchtet auch meinen Lebensweg, macht meinen Lebensweg hell, wie es in einem Psalmvers steht. Oder eben die Bibel, das, was wir haben von Gott, das hilft uns zu prüfen, so wie es der Paulus von der Gemeinde in Berea erwähnt. Er schrieb da, die Juden in Berea waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob es sich so verhielt. Also, je besser ich die Bibel verstehe, das Wesen von Gott und das Werk von Jesus Christus und die Kraft vom Heiligen Geist, desto immuner werde ich gegen Unwahrheiten. Also, fassen wir zusammen. Als mündige Gläubige sind wir befähigt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und mündig werden wir, wenn wir unser Denken verändern, oder? Und verändern lassen. Unser Denken und Wählen wird verändert, wenn wir unsere menschliche Ebene verlassen und uns auf die Ebene vom Wesen von Gott und auf seine Worte begeben und uns nach dem Wesen von Gott und seinen Worten ausrichten. Und wenn wir uns dem Gott unterordnen. Das Prüfen ist ein ganzheitlicher Prozess von Körper, Seele und Geist. Ein ganzheitlicher Prozess im Gespräch mit Gott, seinem Wort und der Bibel. Jesus ermutigt und ermahnt seine Jünger, das zu verinnerlichen, was er sagt. Dann werden sie die Worte erkennen. Also auf seine Stimme hören. Hören auf seine Stimme, das ist das, was Jesus uns zusagt. Er sagt, meine Schafe gehören meine Stimme. Und die Zusage, die gilt. Es ist lebensnotwendig, jetzt aufs geistliche Leben bezogen, dass wir lernen und fähig werden, auf seine Stimme zu hören. Und seine Stimme können wir aber nur hören, wenn wir nahe bei ihm sind und ihm auch zuhören. Das Zuhören, das Wahrnehmen und Umsetzen ist ein starkes Fundament in unserem Glauben und von unserem Glauben. Und in der Nähe zu unserem Schöpfen, dort ist gewährleistet, dass wir seine Stimme hören. Und wir lernen also, eine intime, empathische Beziehung zu ihm zu haben. Klammern auf, mich berührt, wie verfolgte Christen in erster Linie um Ermutigung durch Gebet bittet. Sie werden in erster Linie in der Beziehung zu Gott gestärkt werden und standhaft treu bleiben und seine Stimme zu hören. Alles andere ist für sie zweitrangig. Die Stimme von Gott zu hören und die Worte zu nehmen, dann, wenn er redet, das ist lernbar. Das kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen. Es ist nicht einfach, aber es ist lernbar, auf seine Stimme zu hören. Auch zu warten. Gott redet nicht immer permanent, da ist kein Radio. Es gibt auch Zeiten, wo er nicht redet. In der Nähe von meinem Vater im Himmel lerne ich auch, Stimmen zu unterscheiden. Er hilft mir, zu unterscheiden, weil es ist die Stimme vom Find, weil es ist die Stimme von meiner Seele, von meinen Gefühlen, von meinen Emotionen, von meinem Verstand. Und welches ist die Stimme von Gott, von Jesus und vom Heiligen Geist? Die menschliche und die geistliche Prüffähigkeit Wenn man die verbindet mit Gottes Wort, mit der Bibel, das ist ein schlagfertiges Trio, wenn es darum geht, Fakten und Meinungen zu prüfen. Und im Hebräerbrief wird das so zusammengefasst. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist. Und unter Schule verstehe ich das in der gelebten Beziehung zu meinem Schöpfer. So geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast, du hast uns geschaffen, dass wir prüffähig sind. Du hast uns geschaffen, dass wir unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Und ich danke dir, dass du uns dabei hilfst und dass du ein Gott von der Wort bist. Bei dir ist das Wort. Und ich danke dir, dass wir bei dir das Wort finden dürfen und dass du uns dabei hilfst. Dass du gnädig und barmherzig bist, dort, wo wir Sachen missverstehen oder dort, wo wir dich nicht hören oder falsch verstehen. Ich danke dir, dass du uns hilfst, dich immer besser zu verstehen und näher zu dir zu kommen und zu wachsen in der Beziehung zu dir. Dafür danke ich dir, dass du uns dabei hilfst und wir nicht alleine sind, sondern dass du uns zur Seite stehst, dass du uns umgibst, dass deine Gnade und Barmherzigkeit, die folgen uns jeden Tag. Dafür danke ich dir. Amen.